In unserer Serie zu christlichen Gemeinschaften stellen wir uns drei Fragen. Wie sieht gemeinschaftliches Leben in einem modernen Kontext aus? Wie beeinflussen Gemeinschaften Kirche und Gesellschaft? Was bringen christliche Gemeinschaften für die Gestaltung der Gemeinschaft in unseren eigenen Gemeinden?
Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcasts. Mein Name ist Silas, ich bin immer noch Theologe und ich moderiere heute wieder gemeinsam mit Micha. Hallo Micha.
Servus Silas, richtig cool. Ja, du bist Theologe, ich bin auch Theologe, ich bin in Greifswald, du in Berlin. Schön, dich heute wieder mal per Zoom zu sehen und mit dem Review der letzten Serie weiterzumachen.
Wir haben ja jetzt die letzten drei Folgen haben wir ja uns mit dem Thema christliche Lebensgemeinschaft beschäftigt oder Kommunitäten, und darüber wollen wir jetzt nochmal ein bisschen reflektieren. Micha und ich haben drei verschiedene Leute aus Kommunitäten oder christlichen Lebensgemeinschaften interviewt, die auch ganz unterschiedlich sind untereinander. Und ja, wir wollen euch jetzt noch mal ein bisschen mit reinnehmen in unsere eigene Reflexion, was wir selber mitnehmen, was wir spannend fanden, wo auch noch Fragen offen sind. Und ja, genau, das wollen wir machen.
Ganz unterschiedlich sind sie nicht, habe ich gerade gemerkt. Wir haben wieder mal drei Männer gehabt. Das ist echt... Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, aber mir fällt gerade auch niemand ein, der spontan, wo ich wüsste, die...
Es gibt auch Schwesternschaften natürlich. Ja, oder wir hätten jemand aus den Gemeinschaften, hätten wir auch Frauen interviewen können, aber wir spezialisieren uns ja meistens auf die LeiterInnen der einzelnen Projekte, und das ist tatsächlich so, dass ja zum Beispiel hier bei dem wieder der Fall ist, dass halt alle die Leiter Männer sind. Ja. Also zum Beispiel Ralf Neumann ist der Leiter von Polylux, Konstantin ist der Prior von der OJC und Albrecht Schödel ist der Klosterpfarrer in Volkenroda. Also, keine Ahnung, das ist dann irgendwie...
Das passiert.
Passiert.
Aber eben, wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, dass es gerade bei den evangelischen Gemeinschaften in der Landeskirche und in der evangelischen Kirche durchaus auch, also zum Beispiel eben Schwesternschaften gibt, die auch von Frauen geleitet werden offensichtlich. Aber wir hatten jetzt die drei spannenden Männer im Interview mit dabei. Und ja, wir können ja einfach mal ein bisschen durchstarten, so von den Interviews einzeln mal ein bisschen durchgehen. Silas, erzähl mal, was... ist hier von Ralf so ein bisschen hängen geblieben, von Polylux aus Neubrandenburg.
Ja, erstmal fand ich den Namen richtig cool. Also Polylux, ich finde, das hört sich einfach mega gut an.
Keine Ahnung, aber... Genau, viel Luxe einfach. Ja, nochmal den Bildbestand auffüllen.
Viel Licht. Ich finde, der Name hört sich erstmal cool an und auch die Bedeutung finde ich richtig cool. Und ja, ich fand es halt spannend, den ihr Ansatz, dass sie halt als Gemeinschaft mehr oder weniger in Plattenbau gezogen sind. Und dort eben versuchen, Polylux zu sein, also viel Licht für die Menschen dort vor Ort. Also das ist in Neubrandenburg, auf dem Datzeberg. Und dort eben ist es halt ein sozialer Brennpunkt. Und dort versuchen sie eben ganz bewusst im Plattenbau zu wohnen und ja, die Leute dort, für die Leute Licht zu sein. Und das fand ich erstmal vom Ansatz her einfach cool.
Ich muss auch sagen, das tat richtig gut von ihm auch zu hören, so von seinen Erfahrungen. Ich wohne ja gerade in Greifswald und wohne dort auch im Plattenbau und auch, also hier mache auch viel hier mit
ist ja schon sehr ähnlich.
Leuten. Und es ist cool einfach, weil ich merke, dass es die Arbeit braucht und dass es auch was Besonderes ist, wenn man als Gemeinschaft weiß, man ist hier in so einen Raum gestellt. Also er hat immer wieder gesagt, naja, es ist auch eine Entscheidung und so, dass man da auch wirklich dabei sein möchte und eine persönliche Berufung auch für diesen Ort empfindet. Ich fand das hat mich auch nochmal getroffen, gerade so die Auseinandersetzung auch mit der Familie, die bei ihm dahinter steht. weil sie recht frisch auch nochmal eine neue Entscheidung getroffen hatten für den Datzeberg und für Polylux, als Familie dort zu bleiben und dort auch länger zu sein. So. Und da ging halt viel auch mit einher. Also gerade so die Frage, was bedeutet das auch für die Kinder?
Ja, also das fand ich auch so diese spannende, oder das höre ich auch immer wieder, auch von anderen Gemeindegründern oder so. Also gerade dieses, es ist irgendwie einigermaßen cool, solange man irgendwie keine Kinder hat. Aber dann, wenn man dann Kinder hat, stellt sich immer diese Frage nochmal ganz neu so. Weil dann bist nicht nur du betroffen oder bist nicht nur du und deine Frau betroffen, sondern dann sind auch deine Kinder betroffen. Und dann fragst du dich halt so, ja, willst du, dass deine Kinder in so einem Umfeld aufwachsen? Auch was die da halt direkt erleben, so. Keine Ahnung, also zum Beispiel, das ist ja was ganz anderes, ob du jetzt zum Beispiel dann in so einem Viertel aufwächst oder irgendwo wohlbehütet aufwächst, so wie du selber vielleicht.
Ja. Richtig, ja, oder auch schon allein bei der Schulwahl so. Also in welche Schule gehe ich? Schicke ich mein Kind in die Schule ein bisschen weiter außerhalb, wo ich aber weiß, hey, die haben richtig gute Ausbildung, oder halt ins eigene Viertel, wo ich weiß, hey, ist meine Tochter oder mein Sohn, die gehen mit in die gleiche Schule wie unsere Nachbarkinder. So. Also es sind natürlich Entscheidungen, wo nicht nur mich betreffen, sondern dann natürlich die Zukunft des eigenen Kindes. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen bei Ralf natürlich auch eine Entscheidung, wo sie mit treffen müssen. Und da in dem Ring darum, in der Frage, fand ich es cool, mit ihm zu reden. Eine andere Sache, die ich cool an ihm fand, wirklich ungelogen, war sein Bart. Ich habe den irgendwie gefeiert. Super cool. Bei mir dauert es noch mit dem grauen Haaren, aber die Ansätze sind da.
Du hast wenigstens überhaupt Bartwuchs. Was soll ich dann sagen?
Du bist immer ein Theologe. aber ja, ich glaube, was ist ganz, also ein Zitat, das wir auch irgendwie toll fanden, war von ihm, wo er so ein bisschen beschreibt, worum es ihm eigentlich geht. Und er sagt, es ist etwas blumig, aber wir wünschen uns, dass es so ganzheitlich wie möglich gedacht für die Menschen heller, bunter und wärmer gemacht wird. Dass man also mehr Schönes sehen kann. Also hast du ja schon gesagt, dieses Ästhetische auch, das finden wir auch später dann wieder bei einem Albrecht Schödel beispielsweise. Aber dieses Schönheit und Ästhetik ist gerade für so einen Plattenbau, der aus Beton besteht, durchaus was Wichtiges.
Ja, das ist wirklich wichtig. Also, keine Ahnung, für die Leute im Westen ist es ja irgendwie nochmal was anderes. Aber also zum Beispiel, ich wohne auch halt in Ostberlin und bei mir zum Beispiel im Viertel ist auch immer noch ganz viel einfach noch dieser DDR-Touch, dass die Leute, dass die Häuser einfach nicht gestrichen sind, sondern alle diesen grauen Anstrich haben, also einfach nicht gestrichen worden sind, sondern der rohe Putz einfach ist. Das ist halt einfach nicht schön so. Und ich finde, gerade auch dann da Schönheit reinzubringen, ist dann nochmal viel aussagekräftiger als jetzt in einem Viertel, wo eh schon viel Schönes ist. Und da geht es nochmal viel mehr auf.
Ja. Weißt du, was mich voll ermutigt hat, als ich ihn gehört habe? Ich hab mir so gedacht, eigentlich, also das hat mich voll gefreut, diese Entwicklung, wie es dazu kam, dass sie als Polylux dort sind. Und also, wie kommt es dazu, dass auf einmal irgendwie 40 Leute da miteinander sich engagieren und mehrere von denen auch, also ich habe es gerade nicht genau auf Augen, 12 glaube ich waren es, ne? 12, die jetzt auch verbindlich dort ja, so zusammen wohnen, so. Oder die verbindlich dort wohnen und auch auf lange Sicht dort wohnen wollen, sich verpflichten, so. Das war für mich so eine spannende Frage, weil wie kommt es dazu? Und er meinte, dass es anfangs eine ganz andere Form hatte als jetzt. Also anfangs sind die ja zusammengezogen. Ich glaube, da waren sie 2, 3 Ehepaare. Ich glaube, 2 Ehepaare und noch eine andere Person. Und hatte so erzählt, wie halt im Prinzip wie so eine Hippie-Kommune, die halt irgendwie zusammenlebt in einem Haus und von 3 Mahlzeiten 2 am Tag zusammen ist. So. Und alles im Prinzip teilt. Und das hat sich, ja genau, das hat sich dann einfach verändert über die Zeit hinweg, weil das natürlich mit 12 Leuten beispielsweise schon nicht mehr lebbar ist. In der Form.
Aber das fand ich dann auch wieder so spannend, also weil das ist ja auch irgendwie ein Punkt, der Kommunitäten oder Gemeinschaften oft so vorgeworfen wird, dass der Einzelne dann untergeht und also in der Gemeinschaft und es dann nicht mehr Raum gibt für die einzelnen Persönlichkeiten der Menschen. Und das fand ich gerade auch so spannend, weil jetzt hatte ich das zum Beispiel gerade das Gefühl, dass das denen voll wichtig ist, ständig dieses Austarieren und Ausbalancieren von Persönlichkeit und Gemeinschaft und wie bringen wir uns ein und wie wichtig ist die Familie und so. Und dass ich da, wie du ja auch schon gesagt hast, dann das auch immer weiter entwickelt so. Also dass es einfach so ein Prozess ist und nicht so in Stein gemeißelt ist. Also auch gerade so, wenn es dann angeht, so die ersten Leute bekommen Kinder, dann natürlich muss sich die Spiritualität und die Art und Weise, wie da die Arbeit vor Ort passiert und wie die Lebensgemeinschaft aussieht, auch verändern. Und das fand ich irgendwie cool, wie die das gemacht haben, dass sie dann immer wieder fragen, ja, passt es gerade noch, wie wir das gerade machen oder passt es nicht? Und nicht so sich dann in alten Wegen irgendwie so einschleifen lassen.
Ja. Ja, also Ralf hat richtig Bock gemacht, mit ihm zu sprechen und von Polylux in Neubrandenburg mehr zu erfahren. Wir hatten danach mit jemandem gesprochen, mit dem Konstantin Mascher, der aus der UJC kommt. Die hat doch schon mal, also die Offensive junger Christen aus den 68ern entstanden, also in den 68ern entstanden.
Ja, im Folge der 68er-Bewegung, ja. Oder
genau,
halt
ja.
In Reaktion oder wie
auch immer. In Reaktion, wie auch immer. Also es ist nicht eine Fortführung der 68er-Revolution. naja, jedenfalls, es ist richtig cool gewesen, weil er natürlich Prior von einer größeren und ja, also auch traditionsreicheren, genau, ist eine ganz andere Hausnummer. Und auch mit den Traditionen, die sich dann natürlich auch eingeprägt haben, irgendwie eine andere Hausnummer, ja. Naja, und
ja, da kannst du dann auch nicht mehr schnell so irgendwas austarieren, wenn du dann halt so, keine Ahnung, so rund so fast 100 Leute oder so ungefähr bist. Also du hast ja einfach dann von jung bis alt irgendwie Leute, für die du verantwortlich bist. Das ist halt schon allein schon das erstmal zu meistern und so, finde ich, ne, ist schon ordentlich so. Aber ich finde, man hat so gemerkt, jetzt auch während des Interviews und so, dass die halt trotzdem gerade auch deswegen halt auch eine pluralistische Frömmigkeit einfach leben können. Und so sowohl dieses.
Du meinst, weil jetzt so viele da sind, also genau, so viele Leute und damit auch verschiedene Einflüsse reinkommen, oder?
Ja, also zum einen, weil halt viele verschiedene Leute irgendwie mit dazukommen, aber auch, weil die OJC halt auch weltweit irgendwie vernetzt ist und aktiv ist und dadurch ja auch geprägt wird, also nicht nur jetzt deutschlandweit, sondern halt auch international und das dann natürlich das auch wieder beeinflusst und auch immer wieder sich fragt, ob neue Wege der Spiritualität und so notwendig sind. Also so, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwo irgendwie so aufhängen an alten Wegen, sondern dann auch immer wieder sich neu austarieren. Und in die Zukunft schauen.
Das war ein guter Punkt. Ich erinnere mich noch, wie wir ihn so ein bisschen spitz auch gefragt haben, so ein bisschen, weil ich drauf stehe, spitz zu fragen. So ein bisschen, hey, jetzt Konstantin, aber wie macht ihr das? Wie lernt ihr denn von anderen? Okay, also ich meine, offensichtlich, ihr seid als irgendwie hingebungsvolle Leute, die in der Kommunität leben, seid ihr auch irgendwie Experten für jetzt Spiritualität beispielsweise und gibt es auch nach außen hin, aber wie lernt ihr denn von anderen? Und da war für ihn der internationale Punkt ganz entscheidend, dass sie eben viel, das kam ja auch aus den 68ern raus, also auch sich politisch engagieren und interessieren vor allem und so, da auch internationale Partner und Partnerinnen einladen. So. Und das fand ich, das also war für mich eine neue Perspektive auch nochmal drauf, wie in der Gemeinschaft politisch nicht unbedingt agiert, aber zumindest sich informiert und
vernetzt werden kann. Sie machen ja auch die Bildungsarbeit einfach auch.
Richtig.
Also das ist ja auch einer ihrer Schwerpunkte, ja. Ja, und was ich da besonders spannend fand, das, was ich, also eines der Hauptpunkte, die ich mitgenommen habe, ist gerade so dieses, was Spiritualität oder Dinge verändern angeht in der Gemeinschaft. Das fand ich ganz entscheidend, was er gesagt hat, und zwar, wenn neue Leute in die Gemeinschaft kommen, ist es ja oft so, gerade so, da habe ich mich an uns junge Leute, sage ich mal in Anführungsstrichen, erinnert, gefühlt so, wir kommen irgendwo hin und wir wollen alles verändern. So. Ist es ja auch irgendwie der Ansatz von unserem Podcast, dass wir irgendwie Veränderungen wollen in der Landeskirche und generell in der Kirche in Deutschland. Und aber was er halt gesagt hat, ist so, dieses Jahr, du kommst in die Gemeinschaft und es ist voll gut, dass du dich einsetzt, dass vielleicht auch neue Wege von Spiritualität oder so ihren Weg in die Gemeinschaft finden. Aber zuerst musst du zu lieben und anzuerkennen. Und danach, wenn du es erstmal angefangen hast zu lieben oder so eine Wertschätzung dafür zu finden, danach kannst du neue Impulse setzen, andere Dinge mit einbringen. Aber zuerst musst du das mal für dich sozusagen erkennen. Und das finde ich, also zumindest ich kann mir da immer eine Scheibe von abschneiden, weil so, man will irgendwie immer irgendwie alles neu machen, aber eigentlich sollte man erstmal irgendwie die alten Dinge wertschätzen lernen und dann kann man immer noch neue Sachen mit einbringen.
Ja, ich, also durch dieses zuerst lieben, dann verändern, durch dieses Prinzip ist natürlich auch möglich, eine gewisse Kontinuität von Formen zum Beispiel auch beibehalten. Weil du hast schon das Positive auch hervorgehoben, naja, es, durch dieses, also dadurch, dass viele Leute zusammenkommen, ist auch eine was Pluralistisches auch möglich so. Und da würde ich sagen, ist natürlich trotzdem die Frage, wie das auch irgendwie konstant bleiben kann. Oder jetzt gerade mit der Frage so, hä, was habt ihr noch überhaupt mit, also was habt ihr so mit monastischen Bewegungen oder sowas noch gemein? Und da bleibt natürlich viel trotzdem gleich. Also gerade auch der Fokus zum Beispiel auf Gebet, die Gebetszeiten, die sind nach wie vor oder auch, also die sind nach wie vor zentral für das, für den Alltag. Oder auch die stille Zeit oder halt eine persönliche Begegnung auch im Wort. Also so, das sind Sachen, die natürlich auch bleibende Formen sind.
Ja. Aber wie das genau ausgedrückt wird, ich glaube, das ist schon zumindest ansatzweise wandelbar. Also, dass es existiert, also das ist ja in 2000 Jahren Kirchengeschichte irgendwie immer gleich geblieben, so Bibellese, Gebet und solche Sachen. Aber wie das dann genau aussieht, das ist ja schon unterschiedlich. Also sie orientieren sich auch teilweise zum Beispiel an der benediktinischen Regel und die ist ja seit Hunderten von Jahren irgendwie, zieht sich einfach durch die Klöster und das monastische Leben durch. Es hat sich halt einfach etabliert über Jahrhunderte, kann man so sagen.
Richtig, ja.
Ja.
Ja, und dann, was ich hart gefeiert habe, war so ein bisschen vom Konstantin auch seine Idee für Männerarbeit mit dem Brauseminar, weil er einfach hardcore Bier brauen und Bier trinken genießt.
Er hat ja auch extra so ein Bier, was stand auf dem T-Shirt drauf?
Ach so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall hat er ein Fan-T-Shirt von irgendeinem Bier. Und das war ziemlich nice so, wo man gemerkt hat, der hat ein Hobby und der hat richtig Lust auch am Leben. Und das ist natürlich was Ansteckendes und damit können viele Männer auch was anfangen und auch Frauen, aber das war jetzt ausgerichtet auf Männerarbeit so. Und da denke ich mir...
Ja, das fand ich echt gut, ja.
Das hat Potenzial, vor allem, weil sie das ja in, das hatten wir im Gespräch danach nochmal mit ihm nach dem Podcast, war das für mich voll cool, so zu hören, wie sie das auch genauer gestalten, also dass sie da ja auch eine, mit den verschiedenen Brauschritten, die es beim Bierbrauen braucht, da auch geistlich was miteinander verbinden.
Ja, das fand ich auch voll interessant. Also, wen das interessiert, kann ja gerne mal bei der OJC auf der Website vorbeischauen. Aber was, keine Ahnung, ich fand das ist irgendwie auch so sympathisch, weil sonst finde ich, sind so Männerseminare immer so richtig edgy, keine Ahnung, so, du bist ein richtiger Mann oder du musst ein richtiger Mann sein und dann
musst vor allem musst du erstmal deine Gefühle erzählen.
Und so, und keine Ahnung, ich finde sowas ist meistens richtig weird, aber keine Ahnung, das fand ich irgendwie so, du trinkst halt ein bisschen Bier und redest über den Sinn des Lebens dabei, so gefühlt. Das fand ich irgendwie sympathisch.
Ja, das Bier trinken. Ja. Albrecht Schödel.
Ja, ich hatte noch eine Sache dazu.
Ach so, sorry.
Und zwar, ich fand es noch spannend, wie Gütergemeinschaft dort gelebt wird in der OJC. Weil ich finde, das ist so ein Ding, das ist entweder, habe ich das Gefühl, ist es entweder so, ja, dein ganzer Besitz fließt irgendwie in die Gemeinschaft und du hast gar keinen Privatbesitz mehr oder es gibt es halt gar nicht. Und ich finde irgendwie, die OJC hat das eigentlich ziemlich cool gelöst so. Da kann man natürlich drüber streiten, aber ich fand das eigentlich einen ganz guten Ansatz, sodass jeder so monatlich so eine Art Taschengeld bekommt. Das ist natürlich nicht sonderlich viel, aber dafür dann und sich damit halt kaufen kann, was er halt braucht, zu essen und private Gegenstände und so. Aber sonst so Sachen wie Häuser, Wohnungen und Autos und solche Sachen und auch darüber hinaus noch andere Sachen, die werden halt gemeinschaftlich geteilt. Und ich finde, das ist ein richtig cooler Ansatz so von Gütergemeinschaft an sich, weil erstens finde ich das halt irgendwie sinnvoll und auf der anderen Seite ist es auch total nachhaltig. Also man sieht es ja auch in Städten oder so, dass es jetzt auch da so ein bisschen gehandhabt wird, mehr oder weniger durch Carsharing oder solche Sachen. Und ich finde, da sieht man mal wieder, dass die Christen da irgendwie sowas schon seit Jahrhunderten gefühlt machen. Aber ja, das fand ich irgendwie cool. So, man kann
die einzelnen Christen Person machen schon seit Jahrhunderten Carsharing.
Ist doch so, also keine Ahnung, also als ob das jetzt so ein neues Prinzip wäre, aber dabei gibt es Gütergemeinschaft schon gefühlt viele Jahrhunderte, aber ja, das fand ich irgendwie cool. Genau, aber ja, dann, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Ich habe nur gerade gedacht, wie werden das? Ich habe es gar nicht mehr vom Schirm. Hatte der also sind die Besitztümer sozusagen dann das Einzige, was der Gemeinschaft gehört? Oder gibst du auch deinen kompletten Gehalt sozusagen oder das, was du einnimmst?
Naja, die Leute arbeiten ja alle in der Gemeinschaft. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute auch außerhalb der Gemeinschaft arbeiten, sondern die Leute sind ja alle innerhalb der Gemeinschaft beschäftigt sozusagen. Und ihr Gehalt ist ja dann sozusagen, dass sie halt ein bestimmtes Taschengeld pro Monat von der Gemeinschaft sozusagen ausbezahlt bekommen als eine Art Gehalt. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber sonst, die wohnen ja umsonst und
arbeiten umsonst.
Ja, arbeiten umsonst. Und so, also genau.
Ja.
Ja, es ist jetzt halt natürlich, wenn du in der freien Wirtschaft oder so arbeiten würdest, hättest du natürlich viel, viel mehr und so. Aber ja, wie immer in der christlichen Szene verdienst du dann halt nicht so viel. Zumindest außerhalb der Landeskirche.
Ja, und ja. Wenn du nicht Pastor in Amerika bist.
Oder so. Und fünf Privatjets hast, ja.
Albrecht Schödel.
Jo.
Klosterpfarrer in Volkenroda, Kloster Volkenroda, das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil er da eben halt für ein Kloster verantwortlich ist oder was ein Kloster war und seit 1100 irgendwas gibt es das Kloster da schon und das ist ein ziemlich krasses Ding, weil das war baufällig nach der DDR und die Story, die dahinter natürlich steht, ist schon auch eine ziemlich lange und war dann ganz schön auch so zu sehen, wie die schon auch deren Anliegen ist in Volkenroda, da in diese Fußstapfen reinzutreten und den Ort auch bewusst zu nutzen als ein Ort, der schon lange Anlaufstelle für war, für viele Menschen, um dort eine Begegnung mit Gott zu haben. Und das tun sie jetzt auch, indem sie viel für Spiritualität anbieten. Und das fand ich einen coolen Ansatz, so diese Traditionsfortführung an einem bestimmten Ort, der schon eine lange Prägung auch hat, das mal wieder aufzugreifen und dann aber in ganzen modernen oder halt zeitangemessenen Formen auch zu machen.
Ja, und ich fand halt am Kloster Volkenroda, finde ich halt das Coole, so man hat dieses alte Gemäuer vom Kloster, also wo wirklich schon seit 900 Jahren irgendwie fast durchgängig gebetet wurde. Und man hat trotzdem diesen modernen Christuspavillon und also da ist der von der Expo 2000, richtig, der Christuspavillon ausgestellt, der wurde halt dort aufgebaut. Da trifft halt so altertümliche Architektur und moderne Architektur aufeinander und demzufolge ist denen halt auch ja so Ästhetik voll wichtig und auch Kunst sehr wichtig. Und ich fand es so spannend, wie sie über diese Weise auch Spiritualität leben. Also voll viele Menschen aus der Umgebung oder auch Touristen kommen nach Folgenroda nur, um die Architektur dort zu bewundern. Und dadurch dann bekommen sie auch in gewisser Weise einen Zugang zu Gott, also über Ästhetik. Und das versuchen die auch dort vor Ort, dort so eine Art spirituellen Ansatz darüber zu haben. Das fand ich echt cool.
Ja. Ja. Bei Rudolf Bohren, einem praktischen Theologen, heißt es, also er spricht da von einer theologischen Ästhetik. Ich finde, das trifft es voll gut.
Ja.
Also, weil das ist ja auch, was wir in Polylux bereits gesehen haben, dieses durch Ästhetik auch auf Gott hinweisen. Ein Gott, der Schönheit schafft. Und da ist der Christus-Pavillon natürlich Paradebeispiel für. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat.
Ja, genau, schau dich mal im Internet.
Ja.
Dazu Bilder an. Ja.
Ja, und ich meine dann natürlich die, das auch, also die Verwurzelung in der Zeit und in der langen Geschichte bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich oder lässt Herausforderungen der heutigen Zeit nochmal besonders deutlich werden. Manfred Seitz, das fand ich was Schönes, was er, was jetzt Albrecht Schödel auch angeführt hatte, hatte gesagt, dass hat auf Seitz verwiesen, Manfred Seitz, auch ein paar praktischen Theologen, und der hatte gesagt, dass die Herausforderung für die Spiritualität in der heutigen Zeit die ist, dass es keinen Zyklus und keine Gemeinschaft mehr gibt. Also wir haben unsere Lebenszyklen, die verschieben sich einfach so komplett, also schon allein, dass die Tagesrhythmen, wann Arbeit und wann Freizeit ist, die verschieben sich komplett ineinander, gerade jetzt im Homeoffice und so weiter, gibt's, also wird es viel stärker verschoben. Oder auch Wochenrhythmen, es ist lange nicht mehr normal, dass man in Hauskreis oder sowas zum Beispiel geht oder dass man, oder also weil es einfach nicht mehr diesen Mittwochabendtermin sozusagen geblockt gibt, viel zu bewegtes Leben oder auch sonntags, dass man da in Gottesdienst geht oder so, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Also dieser Zyklus fehlt und gleichzeitig auch Gemeinschaft, also es ist viel individualisierter und vielen fehlt es auch überhaupt, um eine geistliche Gemeinschaft, also um überhaupt geistliche Erfahrung auch zu machen in der Gemeinschaft. Da fehlt es natürlich dran, wenn man nicht eine Gemeinschaft hat, wie es jetzt zum Beispiel in Folkenroda das gibt. Und da geben die, glaube ich, in Folkenroda gezielt eine Antwort drauf, indem sie die Möglichkeit bieten, wenn Leute kommen, ins Gespräch zu gehen und dann auch viel auch zu, also viel mitzuteilen, wie man selbst Spiritualität lebt und damit reinzunehmen. Also ein Anzugspunkt für viele Leute. Ich glaube,
das ist schon ein Ding. Also ich finde, man hat es auch gerade nochmal jetzt durch Corona und so halt gemerkt, wie wichtig eigentlich Gemeinschaft ist. Und also, keine Ahnung, zu mir geht es zumindest so, mir fehlt es halt total einfach, in der Gemeinschaft der Gemeinde zu sein, also physisch vor Ort zu sein. Ich finde, das ist auch so total essentiell eigentlich an Gemeinde. Und keine Ahnung, mir fällt es dann halt auch schwierig, einfach zwar sonntags irgendwie online am Gottesdienst teilzunehmen. Also es gibt ja auch Gemeinden natürlich, die sich nach wie vor irgendwie physisch treffen, aber bei mir geht es im Moment nicht. Und ja, ich finde, man merkt es einfach voll, dass das im Moment nicht da ist. Und ich meine, es war ja auch so ein bisschen die Intention hinter unserer Serie, dass wir uns ja gefragt haben, inwiefern ist dieses Prinzip von christlicher Lebensgemeinschaft, das ja wirklich seit Anfang der Christenheit irgendwie sich durchzieht, inwiefern ist es heute noch aktuell und wichtig? Oder vielleicht wird es auch wieder wichtiger in der Zeit von einer immer stärkeren Individualisierung, finde ich, ist es so eigentlich voll die interessante Frage, die man sich stellen kann, sowohl für die Kirche als auch allgemein in der Gesellschaft. Ja.
Richtig.
Ich finde, wir haben noch keine richtige Antwort drauf gefunden, aber
Also ich denke, dass es einen Bedarf füllt. Ich glaube, das ist unbestritten. Ich glaube auch gerade jetzt, ich würde nicht sagen, dass es die einzige Form von Gemeinde oder Kirche oder so sein soll. Genau, ja. Das würdest du und das würde niemand behaupten an sich. Dass es den Bedarf gibt, ich glaube, das ist ganz
grundlegend. Es geht grundlegend. Ja auch um Gemeinschaft in der Gemeinde. So.
Ja.
Also es ist ja ein Unterschied, ob du halt so eine familiäre Gemeinde bist oder ob du so eine Megachurch bist, wo du nur einer von Tausenden bist am Sonntag. Ich finde, also da sieht man ja auch gerade den Trend eigentlich, dass es eher, dass sowas erstens nicht in Deutschland funktioniert und zweitens, dass es ja auch eher rückläufig ist, dieses Megachurch-Ding. Also, oder dass man halt sieht, ja, diese Megachurches, die tragen sich ja auch nur über ihre Kleingruppen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind, aber zum Beispiel Saddleback Church in Kalifornien, die haben halt 20.000, über 20.000 Gottesdienstbesucher an einem Sonntag, aber unter der Woche treffen sich halt 40.000 Leute in Kleingruppen. Das drückt ja einfach schon, allein diese Zahlen drücken ja was aus. Und ja, ob halt für mich stellt sich also diese Frage ja vor allem auch in Bezug auf Gemeinde, wie kann Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde einen höheren Stellenwert bekommen und ist es also oder ist es überhaupt wichtig oder inwiefern ist es gewinnbringend so? Ja.
Da fand ich eine Antwort bei Albrecht Schödel, fand ich auf die Frage vielleicht ganz passend. In der Frage, wie können denn Gemeinden von dem lernen oder wie lernen, welchen Einfluss nehmen, nimmt Volkenrode auf andere Gemeinden? Und da ist so, dass die aus Volkenrode Anlaufstelle auch für Ausbildung so von, oder halt, die bieten immer wieder so Kurse an für den Kirchenkreis drumherum, dass dort dann auch zum Beispiel die, wie heißt die Predigenden, wie heißen die? Ich überlege gerade mit den...
jetzt fällt mir auch nicht ein.
Predikanten, hier. Genau, mit den Predikanten. Treffen sich da mit den Predikanten und bieten da halt so Seminare auch an. Und wo es dann auch viel um spirituelle, also um Spiritualität und persönliche Spiritualität geht. Und ich glaube, das kann da nochmal zu lernen, wie wir von christlichen Gemeinschaften profitieren können. Das wird Zukunftsfrage für Gemeinden werden. Also weil das Experten sind, wenn man jetzt vom Expertentum ausgeht. Christliche Gemeinschaften sind Experten, was Gemeinschaft offensichtlich angeht. Und das ist was, was in Gemeinden und Kirchen einfach immer wieder zu kurz kommt. Und die Frage, wie sieht es heute aus, wie kann Gemeinschaft heute in Gemeinden aussehen, können wir besonders an die christlichen Kommunitäten stellen. Und die sind da sehr, sehr offen und bereit zur Antwort.
Ja. Ja, sweet. Hast du noch was? Oder sonst kommen wir zum Ende, oder?
Ich hab Style und das Geld.
Das sowieso. Obwohl Geld, weiß ich nicht.
Rich Kid.
Ach so. Das wäre mir neu. Ja, cool, ja. Mich würde noch interessieren, wenn einer unserer ZuhörerInnen selber noch Impulse oder so zu dem Thema hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auch gerne auf Instagram schreibt. Und was ich auch noch spannend fand eigentlich ist so, wir haben auch uns so mit Literatur und so dem Thema im Vorhinein auseinandergesetzt, aber obwohl ich auch Leute aus Lebensgemeinschaften und so gefragt habe, irgendwie, es gibt recht wenig Literatur dazu. Also wenn ihr außer Dietrich Bonhoeffers Gemeinsames Leben noch gute Literatur zu dem Thema kennt, schreibt uns auch gerne, das würde uns auch interessieren.
Ansonsten natürlich immer, empfehlt uns weiter, wenn ihr Bock habt, aber vor allem gibt uns Feedback und kommt ein bisschen in Austausch mit uns, sendet uns Themen, die euch interessieren würden, Menschen, die ihr cool fändet, dass wir sie interviewen. Und wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu stehen.
Yes. Und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, nein, keine Ahnung.
Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcast. Ja, in dem Sinne, ja. Macht's gut. Ciao, Silas.
Tschüssi. Wenn dich Dinge aus der Episode angesprochen haben, kannst du einfach mal in den Shownotes nachschauen, da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.